Pointiert, politisch und persönlich. Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Cano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fehr. Die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafehr.ch.
Für was müssen wir uns heutzutage alles schämen? Es ist längstens nicht mehr nur der Spinat zwischen den Zähnen oder der offene Hosenladen an einem Meeting. Scham ist zu einem politischen Machtinstrument geworden. Mit Scham kann man Menschen kontrollieren. Das ist auch der Ansatz vom österreichischen Philosoph Robert Pfaller. Was hat Scham mit Politik zu tun? Und wie wird Scham bewusst als Machtinstrument eingesetzt? Diesen Fragen wollen wir in dieser Folge Nebelspalterinnen nachgehen. Am Mikrofon ist Maria Rachel Cano und vis-à-vis von mir sitzt Camilote.
Hoi Maria. Und ich würde sagen, ich frage gerade direkt sehr schamlos, damit wir in die Diskussion starten können. Worum geht es denn konkret beim Philosoph Pfaller?
Konkret geht es bei ihm darum, dass er feststellt, dass unsere Gesellschaft von einer Schamwelle überrollt wird. Und für unsere Diskussion ist natürlich seine Perspektive interessant auf die Scham. Und da würde ich gerne zwei Unterscheidungen treffen. Und zwar die erste Unterscheidung ist, dass Scham, die früher eher verborgen stattgefunden hat, werde heute ja schon fast demonstrativ als Accessoire vor sich hergetragen. Er nennt das auch das Distinktionsmerkmal, also eigentlich das Unterscheidungsmerkmal, wo man sich selber abhebt von der Masse. Aber so einfach ist es nicht mit der Scham, weil im Gegenteil zur Schuld, wo man sich für sein Verhalten entschuldigen kann, kann man sich für den Scham nicht entschämen. Es ist ein Gefühl, das uns überkommt, wo man aber auch keine Macht darüber hat. Scham aus etwas, das nicht unter unserer Kontrolle ist und trotzdem funktioniert sie hervorragend aus Erziehungsmassnahmen.
Vielleicht lass uns mal darüber reden, für was muss man sich heutzutage alles schämen. Der mit dem Spinat zwischen den Zähnen, das ist glaube ich, so die Horrorvorstellung von uns allen. Oder bei mir ist es, wenn das Handy läutet, weißt, so total laut, in einem Vortrag zum Beispiel, und alle schauen dich an.
Ja, also das sind die Momente, schon nur, wenn man es hört, dann zieht sich, man nennt es ja das Fremdschämen, dann zieht sich da alles in einem zusammen. Aber die Beispiele, die haben etwas gemeinsam. Und wenn das so früher ein bisschen gegolten hat und vielleicht, wenn man sich die Situation auch vorstellt, dann gilt das sogenannte Diskretionsverbot.
Das heisst?
Diskretionsgebot. Und das heisst, dass man es so tut, als wäre der Spinat nicht zwischen den Zähnen. Also man ignoriert es eigentlich, auch vielleicht aus Scham heraus, weil man die Person ja nicht möchte entblößen. Und das ist aber etwas, so der Robert Pfaller, wo er der Vergangenheit angehört. Und das hat sich geändert zu einem, ja, eben
Schamstolz vor sich eintragen.
Genau, also dass man es aus Accessoire in der Diskussion ist gedreht war von einem Krokodil-Leder-Täschchen, das man ein bisschen vor sich herträgt, um eben zu zeigen, so, also ich habe die Scham und ich tue die ganz öffentlich kund. Und ich tue mich sogar damit ein bisschen meinen. Also es ist sogar ein Stolz dahinter. Und was er beobachtet, ist, dass relativ privilegierte Menschen sich anfangen, eben mit der Scham zu brüsten.
Sie brüsten sich mit der Scham für Sachen zum Beispiel wie es Fliegen. Also sie haben die Flugscham und tun das dann auch den Leuten mitteilen, dass sie sich schämen.
Sie fliegen, aber sie schämen sich dafür, genau.
Es geht eigentlich so ein bisschen darum, dass man sich wie für Sachen schämt, die ja heutzutage vielleicht früher ja ein Luxus gewesen sind, heute aber nicht. Und es machen es eigentlich alle Fliegen. Aber ja, man trägt es jetzt stolz vor sich hin, dass man sich schämen muss.
Genau, und also es hat wie zwei Varianten. Also entweder man braucht so ein bisschen Entschuldigung, also wenn man fliegt, dann sagt man, aber ich schäme mich für das Fliegen. Aber man kann sich auch brüsten damit, dass sie sagen, ich könnte mir leisten zum Fliegen, aber weil ich mich schäme, mache ich es nicht.
Und das ist genau der springende Punkt für mich, oder? Wenn wir aus dem so ein bisschen von dem ausgehen, dann sind wir doch schnell bei, man möchte auch die Scham nutzen, um Leute zu erziehen. Also sie müssen sich für etwas schämen und darum sollten sie es nicht mehr machen.
Da kommt die Politikwissenschaftlerin führen. Das finde ich interessant, weil wir im Vorgespräch viel darüber geredet, wie sich das direkt auf die Politik auswirkt. Und Gami, du hast ganz viele Beispiele parat, wo das der Fall ist.
Mein Eindruck ist eben, wir haben wie eine Politik aktuell, die mit Scham arbeitet, oder? Und wo sieht man das? Und es läuft auch auf der, eben der Erziehung raus. Zum Beispiel Flugscham haben wir gehabt. Klassisch, man fordert dann zum Beispiel eine Ticketsteuer, die man hat, wenn man sich aber zum Beispiel Studien anschaut zum Thema Flugscham. 40% haben so ein bisschen die Flugscham, aber nur ganz, ganz wenig sind bereit, nachher auch eine Flugticketabgabe zu zahlen. Aber das ist so der Klassiker. Dann die Fleischscham ist auch so etwas, was in den letzten Jahren aufgekommen ist. Vegane Menüs.
Also wenn du dir das Schnitzel bestellst, musst du ein schlechtes Gewissen haben. Musst du dich dafür schämen?
Ja, oder du erklärst dann zum Beispiel, weißt, ich esse nur noch sehr selten Fleisch und ich esse nur das gute Fleisch, Biofleisch aus tiergerechter Haltung. So ein bisschen das und sonst musst du dich natürlich schämen.
Und also direkt so ein Alltagserlebnis ist natürlich an der Uni. Wir haben jetzt ganz viele vegane Menüs auch. Und dort wird dir auch das ein bisschen aufgedrückt.
Es wird wirklich ein bisschen aufgedrückt, wie weit das kann gehen kann, oder die Fleischscham zum Beispiel. Das sieht man ganz spannend in der Stadt Zürich, dort wo man bis 2040 wo man klimaneutral sein, also schneller als die ganze Welt. Und darum sollte man, oder hat man ausgerechnet, das würde heissen, dass der Stadtzürcher pro Woche nur noch 330 Gramm Fleisch dürfte essen. Alles andere, für das müsste er sich schämen.
Kein Schnitzel mehr für Gami.
Einfach nur 330 Gramm Schnitzel. Ich kann mir das dann aufteilen auf so Mini-Schnitzel. Aber das wäre so die Fleischscham. Dann Klassiker Genussmittel, oder? Rauchen, trinken.
Das ist ganz schlecht.
Muss man sich schämen, sieht man auch, wohin das führt. Also Tabakwerbung plus minus verboten. Wir kennen schon all die grusigen Bilder auf den Zigaretten. Rauchverbot. Wo darf man heute praktisch noch rauchen?
Du hast die Rauchzonen am Bahnhof.
Genau, also da sind wir auch ganz scharf unterwegs gsi. Autoscham.
Vielleicht noch kurz zum Genussmittelscham. Ich finde das noch interessant, wenn man anschaut, jetzt vielleicht nicht nur im Sinne auf Gesetzesebene, sondern auch, wie sich das Verhalten geändert hat. Man sieht ja, dass junge Leute das viel bewusster leben und zum Beispiel auch der Alkoholkonsum massiv zurückgegangen ist. Also ich nehme an, dass das auch eine Konsequenz ist von dieser Scham. Mhm.
Natürlich, das ist das, was alles mit reinspielt. Eben mein nächstes Beispiel passt auch, Autoscham. Wenn du heute ein Auto fährst mit Benzin, ist ja ganz schlimm.
Und dann noch ein SUV.
Ein SUV und wir machen ja gerade in der Stadt alles Politische möglich, damit das Autofahren so nervig und teuer wie möglich wird. Mhm. Dann kann man es auch natürlich komplett übertreiben. Haustierscham oder Kinderscham. Also man sagt, Kind bekommen oder eine Katze haben, das ist ein Luxus, den man sich eigentlich gar nicht mehr darf in der Klimakrise leisten. Und du solltest dich schämen, wenn du überhaupt daran denkst, dir jetzt eine Katze zuzulegen, den hohen Klimakiller. Das wäre so die Extremform, die man hätte, dann so in dieser Scham.
Der hat aber noch nicht ganz Einzug gehalten in der Gesellschaft.
Nein,
aber etwas, du hast es jetzt vorhin ganz kurz angesprochen, ich finde etwas, was die Beispiele gemeinsam haben. Das ist ja nicht aus der Luft gegriffen, also warum dass man jetzt da Ticketabgaben hat oder warum dass man die grusigen Bilder hat auf der Zigarettenpackung, sondern es hat ja ein übergeordnetes Ziel und das ist zum Beispiel die Gesundheit oder sagen wir Klimakrise. Und solange es dem nützt, ist es legitim, die Sachen mit Scham zu behaften oder sogar mit Verbot.
Aber gerade so die Sachen, ein Zigi rauchen, ein Bier trinken, auf Mallorca in die Ferien fliegen, das sind doch einfach gute Sachen, die Freude machen, die man geniesst. Wieso können wir das nicht einfach?
Also um noch einmal den Robert Pfaller zu zitieren oder ihn damit einzubeziehen. Er sagt, wenn die Menschen kein Verhältnis mehr haben zum guten oder sagen wir auch zum lustvollen Leben, dann können sie es auch nicht mehr einfordern. Und wenn es nur noch darum geht, das Leben zu erhalten, dann sind die Personen unendlich beherrschbar. Also von dort wird die Verbindung gemacht vom Ethischen mit dem Politischen. Also die Frage, was man für ein Leben sollte leben, erübrigt sich, weil die Antwort immer ist, es geht einfach darum, möglichst gesund oder möglichst lang zu leben. Und trotzdem sind wir ja irgendwo froh darüber, dass in einem Restaurant nicht mehr geraucht wird. Weil, sorry, sind wir ehrlich, es ist einfach grusig. Man kann das Essen nicht mehr geniessen. Aber Gami, warum findest du es schlecht, dass jetzt eben zum Beispiel in einem Restaurant nicht mehr geraucht werden darf? Also darf geraucht werden?
Jetzt muss man sich wirklich die grossen Argumente herziehen. Das Problem daran ist, wir machen die Politik von der Scham. Oder? Und aus dieser Scham heraus kommt irgendwie Kontrolle oder möchte all die Sachen, die man sich schämen muss, man irgendwie kontrollieren mit irgendwelchen Verboten und irgendwelchen Regulierungen. Das Ding ist aber, die Politik von der Scham, die dient nur sich selber.
Das musst du jetzt erklären. Also, wie dient sie nur sich selber? Und ist das nicht allgemein bei Politik ein bisschen so?
Das ist vielleicht gerade der erste Punkt. Oder? Die Leute, die Politik von der Scham betreiben, die haben im Endeffekt, wie auch jeder andere Politiker, kein Interesse, das Problem wirklich zu lösen. Weil dann machst du dich ja überflüssig. Du hast ja dann dein Ziel erreicht. Oder? Wenn niemand mehr raucht, was willst du noch Politik machen gegen das Rauchen? Du hast dein Ziel erreicht. Für was braucht es dich denn noch? Also Politik lebt davon, dass sie sich natürlich selber bewirtschaftet. Und das sieht man in dieser Politik vom Scham sehr, sehr gut. Weil sie ist ja unehrliche Politik. Das Rauchverbot, oder? Wir haben praktisch Rauchen überall verboten. Was ist passiert? Ganz viele Leute sind auf andere Sachen gewechselt, die weniger gesundheitsschädlich sind.
Angeblich. wir hocken hier einfach nur mal kurz für das bildnerisch darzustellen. Wir hocken hier linker Hand der Snooze parat.
Das ist genau.
Wir sind genau die sind umgestiegen, oder?
Die sind umgestiegen oder zum Beispiel E-Zigaretten, Vapes. Jetzt hören wir doch als Politik sagen, super, wir haben Mittel, die weniger gesundheitsschädlich sind, da haben wir etwas erreicht. Aber das ist ja nicht der Punkt, sondern man geht dann weiter, jetzt will man die Vapes verbieten. Das Argument von der Gesundheit, das zieht aber gar nicht mehr so. Jetzt sagt man plötzlich, okay, dort geht es um die Umwelt. Die sind umweltschädlich. Also sie tut sich immer wieder so ein bisschen selber bewirtschaften mit neuen Verboten, anstatt dass sie einfach ehrlich wäre und sagen, ich als Politiker finde Rauchen schlecht und darum möchte ich es komplett verbieten. Das machen wir aber nicht, weil wenn du mit dem noch durchkommst, ist deine Aufgabe erledigt.
Also,
du hast dich dann selber aufgelöst.
Also du sagst, es ist eine so kleine Salamitaktik. Schritt für Schritt, jetzt hat man das Rauchen, wo man sagt, okay, nicht mehr in den Restaurants. Jetzt hat man das Vapen, ja, das ist nicht nur umweltschädlich, sondern eben junge Leute macht so enorm abhängig, weil sie so fein schmecken zum Beispiel. Mhm. Snus ist so oder so ungesungen. Und statt es einfach komplett zu verbieten, was für die ehrlichere Variante wäre, tun sie so Schritt für Schritt.
Es gibt immer ein höheres Ziel, mit dem sie es legitimieren. Die ehrlichste Variante wäre einfach zu sagen, ich hasse Raucher und darum möchte ich das Rauchen verbieten. Es ist immer so ein bisschen die Legitimation, dass sich eben jemand anders muss schämen. Und dann sind wir gerade bei dem Shaming.
Aber das ist ja ein politisches Mittel. Und jetzt, wenn man auch jetzt so deine Beispiele anschaut, wen betrifft es ja vor allem? Es ist die linke Politik, die so gemacht wird. Aber seien wir ehrlich, es ist ein politisches Erziehungsmittel, das von allen Seiten sehr gern eingesetzt wird. Und ich würde aber behaupten, bevor wir jetzt Wort fassen, dass es von linker Seite erfolgreicher ist umgesetzt wurde als von rechter.
Ich gebe dir absolut recht. Spannend ist ja, wenn man sich die Geschichte anschaut, oder? Früher, 68er oder Hippies. Ich meine, die Linken sind ja der Inbegriff
von der Rebellen.
Von der Rebellen, die sich nichts verbieten lassen. Und freie Liebe, freie Welt, alles so ein bisschen auf keinen Fall die Kontrolle. Und heute sind sie die, die eben mit dem höheren Ziel eigentlich jeglichen Lebensbereich kontrollieren wollen. Und die Bürgerlichen sind ja die, die damals die Spiesser, die Kleinkarierten, die haben doch eh keinen Spass in ihrem Leben. Das hat sich total gewandelt.
Das stimmt, also die Beobachtung würde ich weit teilen. Ich finde interessant, wenn es bei den Rechten oder bei den bürgerlichen Parteien ums Shaming geht, also dann wird Shaming eigentlich geschämt. Also um das ein bisschen einfacher auszudrücken. Der Begriff zum Beispiel Woke-Aktivist oder der Gutmensch oder was haben wir noch für Beispiel? Der Moralapostel. Das sind ja so Begriffe, wo ja auch Leute geschämt werden, dafür, dass sie andere Leute schämen.
Und das ist gerade ein spannendes Beispiel. Es ist genau das. Die Bürgerlichen haben jahrelang damit versagt, dass es, wenn es um die Politik vom Schämen von der Linken gegangen ist, zum Beispiel das Rauchverbot, ist man nicht angestanden und hat gesagt, ich rauche im Fall gerne Ziggi und ich lasse mir das nicht verbieten, sondern ich mag mich ganz genau erinnern, 2008, 2010, wo das in Zürich aufgekommen ist, mit man darf im Rest eben nicht mehr rauchen, im Club darf man auch nicht mehr rauchen, ist man dann gekommen mit so wirtschaftlichen Argumenten. Ja, für Gastronomen ist das eben schlecht, vor allem die, die nur ein kleines Rest haben, da wollen doch die Leute rauchen. Niemand ist angestanden und hat gesagt, ich lasse mir meine Ziggis nicht verbieten. Und damit haben die Rechten einfach keinen Erfolg gehabt. Was sie aber Erfolg hat, und darum ist ja Shaming so erfolgreich, ist gerade Thema Vogue. Andere Leute schämen dafür, dass sie andere schämen.
Genau.
Shaming vom Shaming.
Und das sieht man ja jetzt auch, wenn man sich so ein bisschen die Weltgeschichte anschaut, dass das sehr erfolgreich ist. Es gibt wie eine Gegenbewegung zu dem und die ist relativ gross. Und das, was ich wie trotzdem herausheben würde bei dieser Diskussion, ist ja auch, dass Shaming aber teilweise auch mit Fortschritt verbunden ist. Oder wir würden in dieser Gesellschaft sagen, das ist mit Fortschritt verbunden. Ich denke zum Beispiel...
Ja, jetzt musst du uns das ein bisschen erklären. Shaming als Fortschritt für die Gesellschaft.
Wir haben uns ja aus Gesellschaft auch geeinigt, dass wir gewisse, sagen wir mal, Handlungen nicht akzeptieren wollen. Und dass wir die beschämend finden. Und dass wir das auch, eben Shaming, also dass wir da mit dem Finger drauf zeigen und sagen, hey, das ist Verhalten, das ich nicht akzeptieren will. Beispiel, dass man einer Servierdame zum Beispiel nicht mehr hinten nachpfeift. Und das finde ich ein Fortschritt. Ich finde auch, es ist jetzt ein bisschen schwierig zu sagen, aber auch die ganze Abtreibungsdebatte. Es geht ja auch dort oft auf die Frau, die sagt, hey, schäm dich, du hast ein Kind abgetrieben. Also es ist mit sehr viel Scham verbunden. Und auch dort hat man einen Fortschritt gemacht, in die Richtung, wo man sagt, hey, für die Freiheit von der Frau ist das wie nicht mehr akzeptiert, dass man das macht.
Ich finde, ich kann dir irgendwie in gewissen Punkten recht geben. Wenn du sagst, Shaming kann auch einen gewissen Fortschritt bedeuten, indem sich die Gesellschaft weiterentwickelt und sagt, hey, das sind Sachen, die wir nicht mehr machen wollen, die Zeit hat sich geändert. Aber dann reden wir von einer gesellschaftlichen Ebene. Wir führen irgendwo den Diskurs, dass der Mann, dass halt eben dem Grossvater sagst, also Opi, jetzt musst du dir einfach nicht mehr so nachpfeifen, ist einfach ein bisschen peinlich. Wir haben irgendwo einen Diskurs miteinander, wie entwickelt sich die Gesellschaft, wir reden miteinander darüber. Das Problem, das ich sehe, ist das Shaming auf der politischen Ebene, dass du es als Machtinstrument nutzt, vor dich hintreibst und damit eben nachher bis ins kleinste Detail willst du das Leben kontrollieren. Du darfst nur noch 330 Gramm Fleisch essen in der Woche.
Aber du bist mit mir einverstanden, dass die gesellschaftliche Ebene nicht so sehr von der politischen Ebene klar trennen kannst. Also das verschwimmt ja ineinander. Ich finde eben das mit dem Rauchen oder mit dem Trinken ist eines der klassischen Beispiele. Wir dürfen ja ab 16 Alkohol trinken und trotzdem machen es viele Jugendliche nicht mehr, weil sie es für nicht mehr gesund finden.
Die Frage ist, es ist wirklich nicht so einfach zu trennen von der gesellschaftspolitischen Ebene. Wir müssen uns doch einfach die Frage stellen, wenn wir das nachher auf die politische übertragen, mit eben Verbot, Einschränkungen, irgendwelchen Arbeitsgruppen, Berichten und all das ganze Politische dazukommt. Wieso tun wir das denn so widerstandslos akzeptieren, dass dort das Shaming eben ganz persönlicher Bereich, wie zum Beispiel das Trinken, dann irgendwie reglementiert, eingeschränkt wird und man sich dafür eigentlich muss öffentlich schämen.
Also der Robert Pfaller hat dort eine Theorie oder jetzt sagen wir mal eine These dazu. Mhm. Und es hängt eng mit der Lust zusammen. Und er würde jetzt so, wie du das jetzt getrennt hast, glaube ich, würde er es gar nicht trennen. Weil zum Beispiel die Jugendlichen, die heute aus gesundheitlichen Gründen sagen wir, nicht mehr trinken, würden trotzdem sagen, du bist irgendwie so ein bisschen Sklave von deinen Zwängen. Also das ist sehr eine harte These, um das zu sagen. Aber was all diesen Lustpraktiken also wirklich anhaftet, ist, dass sie ja immer mit gewissen Kosten verbunden sind. Also trinken heisst, du hast einen Kater. Rauchen heisst...
Die Kosten werden vor allem immer höher, je älter man wird. Ja.
Genau, die Kosten werden höher. Aber sogar die einfachsten Sachen wie spazieren gehen, dafür brauchst du Zeit. Philosophieren, verschwendest Gedanken. Und das sind so die Kosten, die damit verbunden sind. Und er sagt, dass wir eigentlich ein sehr verkrampftes Verhältnis zu der Lust haben. Und erst durch die Scham, und das ist ein bisschen kompliziert, aber erst durch die Scham, zum Beispiel, wir würden dann vielleicht Gruppendruck sagen, oder durch ein Event wie einen Geburtstag, erst dann erlauben wir uns eigentlich, das zu überschreiten, also die eigene Scham, oh, ich sollte jetzt nicht trinken, muss man schaffen und so. Und geben unserem Exzess her. So. Und wir machen das zu wenig. Also das ist seine Theorie und darum, so meine Interpretation, nehmen wir so her, wenn man das uns verbietet.
Das wäre so mein Punkt, vielleicht bevor wir so auf einer persönlichen Ebene noch diskutieren. Ich habe mich nämlich wie gefragt, all die Menschen, die dann das Leben so reglementieren mit dieser Scham, eben das Fleisch essen, das Rauchen, das Trinken, alles, die wollen das reglementieren. Ich frage mich, was gibt das diesen Menschen? Sind die wirklich mega stolz darauf, dass sie etwas jetzt reglementiert haben? Ist es ein Gefühl, ich habe etwas da für die Gesellschaft? Das ist das, was ich wie Mühe haben zum Nachvollziehen. Ja. Aber wenn ich jetzt deinen Ausführungen und auch vom Pfaller folge, die müssten einfach ein entspannteres Verhältnis zu der Lust haben.
Wir alle.
Wir alle. Und also die Lust wieder mal zulassen.
Genau. Und er sagt, also er verbindet es dann wirklich noch mit der Freiheit und sagt eigentlich, dass erst wenn wir, also sehr philosophisch, uns der Endlichkeit von unserem Leben bewusst werden, ist, dann sind wir frei.
Also nicht mehr der Gedanke, wie lebe ich möglichst lang, sondern für was lebe ich eigentlich? Und zwar für die Lust, den Genuss, ja, den Spass.
Genau, und um nicht nur einen puren Hedonismus, also so ein Lustprinzip zu frönen, sagt er dann schon noch, also es braucht auch Geselligkeit, es braucht auch den Anlass dazu, um das zu machen. Im puren Exzess leben wäre wie auch nicht sinnvoll. Und man denkt, jetzt geht an Rauch, an Sucht, oder? Das ist natürlich dann auch unfrei irgendwo durch. Aber solange das in der Geselligkeit passiert, ja, sind wir frei in dem Sinne. Und das macht uns weniger kontrollierbar. Und dieser These, die trotzdem steil ist, aber würde ich wie zustimmen? Weil der Rebell, also der, der einem Lustprinzip irgendwo durch etwas frönt, der ist nicht kontrollierbar. Weil der geht einfach nach seiner Lust.
Lass uns auf einer persönlichen Ebene auch noch diskutieren. Können wir dann dieser Scham entfliehen, du und ich? Oder sind wir auch gefangen von dieser gesellschaftlichen Scham?
Sicher sind wir also gefangen. Aber es ist wie, die Scham ist nicht in dem Sinn, also habe ich bei ihm jetzt nicht so gesehen, dass es positiv oder negativ ist. Es kommt ein bisschen darauf an, in welchem Kontext. Eben in einem Kontext von einer Geburifeier oder von einem Geburifest können wir unsere, dadurch, dass wir uns vielleicht schämen, nicht mitzutrinken, können wir unsere eigenen so, Prinzipien so ein bisschen überwinden und uns selber rauswachsen. Und gleichzeitig auf der politischen Ebene ist eine Scham ein sehr wirksames Erziehungsmittel.
Schämst du dich oft?
Nie. Ich schäme mich viel zu wenig. Nein, ich habe so viele Situationen, wo ich wirklich denke, oh, Maria, ist das dein Ernst? Also das denke ich sicher so 3-4 Mal pro Tag. Und habe aber gelernt, ein bisschen über mich zu lachen in diesen Situationen. Und, Um vielleicht ein aktuelles Beispiel zu nennen. Mhm. Heute Morgen bin ich am Bahnhof in Zürich in den Matcha Club. Ja, ich kenne das auch nicht. Das ist einfach so ein Ort, wo Matcha ausgeschenkt wird auf grossartige Art und Weise mit grossartigen Preisen. Und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber am Schluss wird mir ja beim Zahlen so gefragt, ja, willst du noch einen Tipp geben? Mhm. Und dann schauen sie die immer so an und ich so, no tip. Wir denken, hey, schon 8 Stutz kostet der Matcha. Was ist das für ein Abriss? Sicher gibt es jetzt hier noch irgendwelche Tipps dazu. Aber ich habe mich geschämt. Obwohl es keinen Grund gegeben hat, aber ich habe mich geschämt dafür. Und es war sehr lustig, weil ich mich in dem Moment selber ertappt habe, für etwas jetzt geschämt habe, wo ich eigentlich nichts dafür kann.
Ich habe so in zwei Sachen. Ich bin schon politisch geschämt worden.
Shame.
Ja, Schande. So.
Schande, genau.
Und zwar bin ich im Sommer auf Mallorca gegangen, dann auf Ibiza und dann auf eine Hochzeit auf die Azoren. Und Sommerloch in den Medien, da hat man now.ch angerufen und plus minus gefragt, schämst du dich eigentlich nicht? Und das war gerade in dem 2019 Klima-Jahr. Ja. Und ich habe gesagt, nein, sollte ich dann mit dem Ruderboot zu diesen 3 Inseln gehen?
Nein. Und nachher, wie haben sie dich genannt? Wie haben sie dich geschämt?
Sie haben mich geschämt, indem sie mir den Titel verpasst haben, Anti-Greta.
Anti-Greta.
Das war der Shame, den man dort probiert hat. Andererseits, auch persönlich, ich schäme mich andauernd. Und was mir dort so ein bisschen hilft, und vielleicht rede ich mir das auch einfach nur selber ein, damit ich mich besser fühle, ich sage mir, ich muss doch überlegen. Andere Menschen denken im Fall nicht den ganzen Tag daran, für was sich Gami jetzt schämen muss. Sie haben...
Ja.
Sie denken, das ist ja das Gefühl, das du dann hast, wenn du dich schämst, dass die anderen wirklich dich anschauen und so eine Liste haben, für das du dich alles müsstest schämen. Du hast noch das Gefühl, sie reden hinter dem Rücken über, hey, die muss sich für das, das und das schämen. Und ich versuche mir zu sagen, nein, die denken genau gleich wie ich, über was sie sich nämlich selber schämen. Also jeder ist so sehr mit sich selber beschäftigt und seiner eigenen Scham. Und wir überschätzen so ein bisschen, dass die anderen uns da unbedingt schämen. Das ist so ein bisschen mein Mittel, das ich versuche, aus dieser Scham rauszukommen.
Und wahrscheinlich stimmt das sogar. Also, der Robert Pfaller hat auch darüber geredet, das ist ja das Spezielle an der Scham. Man kann sich auch ganz allein schämen. Also, man ist früher viel davon ausgegangen, dass es andere Leute braucht, die wie das bezeugen, den peinlichen Moment, damit man die Scham fühlt. Aber das ist überhaupt nicht, das ist nicht eine notwendige Bedingung, dass ich dazu schaue, wie du die Tee ausschüttest.
Ich kann mich auch alleine schämen.
Genau, also du kannst allein für dich in deinem Kämmerli finden, oh Gott, ist das jetzt peinlich gewesen? Und das ist auch, finde ich, eine Unterscheidung, wo man zu der Schuld treffen kann. Also die Schuld ist dann eher etwas, wo die Scham jetzt zum Beispiel bei dir vielleicht etwas ist, wo du nichts dafür kannst. Und die Schuld ist etwas, wo du in der Regel etwas dafür kannst, also wo du dafür verantwortlich bist. Aber das macht die Scham auch so schwierig, das haben wir am Anfang erwähnt, man kann das nicht wegmachen.
Du kannst dich nicht entschämen.
Ja.
Eben, ich versuche mich einzureden, dass die anderen nicht über meine Scham nachdenken. Wie gehst du damit um, wenn du dich schämst?
Ich habe auch so einen kleinen Coping-Mechanismus, zum ehrlich zu sein. Und zwar versuche ich, also mir in der Regel auch zu denken, dass ich... Ja, also ich tue mit viel Humor und Sarkasmus reagiere ich oft. Also wenn ich wie geschämt werde, also etwas wie in deinem Fall, zum Beispiel hast du einen Pelzmantel an und ich meine, für das musst du dich heute einfach schämen, Punkt, oder? Und ich wusste, wenn ich einen Pelzmantel anlege, dann...
Wird irgendjemand etwas sagen?
Wird irgendjemand etwas sagen. Und ich bin dann wirklich proaktiv auf die Leute zu und habe gesagt, das ist ein Pelzmantel und der ist aus... toten Welpen, die ich selber umgebracht habe. Aber es ist so wie...
Aber also, ist ja uns beides ein bisschen, so ein bisschen der Sarkasmus.
Ja, genau. Also es ist eine Überkompensation. Und es zeigt ja nur, dass es mit mir ja etwas macht, wenn die Leute über mich urteilen. Oder ich denke, dass die Leute über mich urteilen. Und es ist viel, viel davon, und da würde ich dir recht geben, ist einfach im eigenen Kopf, wo schlussendlich gar nicht den Tatsachen entspricht, sondern... Nur, dass du überhaupt denkst, dass die anderen dich verurteilen für das, reicht, um, dass du dich schämst. Und ich glaube, das ist in meinem Fall genau das Gleiche. Ich entgehe also dieser Scham überhaupt nicht, sondern ich tue einfach blöd gesagt überreagieren.
Ich weiss nicht, ob ihr das jemals irgendwo könntet in so einem Selbsthilfebuch abdrucken, wie man dieser Scham...
How to shame or how not to shame.
Genau, ja. Ob ihr das könntet abdrucken. Sowieso, an dieser Stelle, wir kommen langsam zum Schluss, wir empfehlen euch natürlich unbedingt die Sendung mit dem Herrn Pfaller. Sie ist auf SRF, Sternstunde Philosophie. Wir verlinken das in den Shownotes und dann könnt ihr euch natürlich auch ein paar Gedanken zur Scham und zur Lust machen. Und hoffentlich kommen wir nicht auf die Idee, das politisch umzusetzen und irgendjemandem irgendwas zu verbieten.
Jetzt haben wir den Leuten Waffen in die Finger gegeben, um wie das die Leute schämen können. Nein, das war natürlich nicht das Ziel gewesen von dieser Folge. Und ich würde jetzt trotzdem gerne, weil ich kann nicht schliessen, ohne dass ich das erwähnt habe. Ich finde natürlich eine tolle Anekdote, hat trotzdem der Mani Matter gemacht mit seinem Lied «Hemmige». Und ja, was unterscheidet uns vom Schimpans? Es ist nicht die glatte Haut, der fehlende Schwanz. Nein, es ist, dass wir Hemmungen haben. Und ich glaube, mit diesem Satz können wir die Folge beenden.
Das war es mit Nebelspalterinnen. Wir schämen uns überhaupt nicht für die Folge und ihr müsst euch auch überhaupt nicht schämen, dass ihr Fans von uns sind. Darum schaltet unbedingt nächsten Dienstag wieder einschalten, um 6 Uhr am Morgen.
Bis zum nächsten Mal bei Nebelspalterinnen, der Podcast mit der Maria Rahel Gano und der Camilote.
Nebelspalterinnen wird präsentiert von Andrea Fair, die feinen Eisensticks zur Verringerung von Müdigkeit. Erhältlich in den Apotheken, Drogerien oder online unter andreafair.ch.